gerne heute mit uns das Buch der Offenbarung lesen. Das letzte Buch der Bibel. Und es ist ja ein Buch, das man oft scheut, weil es gibt da so viele verschiedene Auslegungen. Und dann denkt man sich, wenn so viele Leute so viele verschiedene Auslegungen haben, dann wie sollte ich jemals dieses Buch verstehen können? Und da sind viele Christen frustriert über dieses schöne Buch. Und es ist wirklich eines der schönsten, meine ich. Und es ist ein krönender Abschluss des Neuen Testamentes. Und es wäre schade, würde man dieses Buch auf die Seite legen, nur weil es verschiedene Auslegungen gibt zu irgendwelchen Fragen in diesem Buch. Ich denke, wir machen es so, wir lesen jetzt mal zuerst das erste Kapitel und dann werde ich einige allgemeine Dinge noch sagen zu diesem Buch. Und wenn Fragen sind, auch einfach könnt ihr gerne, wir wollen das auch gerne als Gespräch haben, also wenn Fragen sind, auch gerne Fragen stellen. Aber beginnen wir mal zu lesen, Offenbarung 1, Vers 1. Ich lese nach der Übersetzung von Herbert Janssen. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, seinen leibeigenen Knechten zu zeigen, was mit Schnelligkeit geschehen muss. Und er zeigte sie an, hatte sie durch seinen himmlischen Boten gesandt, seinem leibeigenen Knecht Johannes, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugte. Ein Seliger ist der, der liest, und die hören, die Worte der Weissagung und bewahren, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade sei euch zuteil und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus. Er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und der Fürst über die Könige der Erde. Dem, der uns liebte und uns durch sein Blut von unseren Sünden wusch, auch machte er uns zu Königen und zu Priestern für seinen Gott und Vater. Ihm gebühren die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchstachen. Und es werden sich an die Brust schlagen und wehklagen um ihn alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, Anfang und Ende, sagt der Herr, der ist und der war und der kommt, der Machthaber über alles. Ich, Johannes, der auch euer Bruder ist und Mitteilhabender an der Bedrängnis und an dem Königreich Jesu Christi und an der Ausdauer für ihn, ich war auf der Insel, die Patmos genannt wird, wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses Jesu Christi. An dem Tag, der dem Herrn gehört, wurde ich einer, der im Geist war. Und ich hörte hinter mir eine große, laute Stimme, wie die einer Posaune, die sagte, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, schreibe in ein Buch und verschicke es an die Gemeinden, die in Asien sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamos und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodikeia. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter, und inmitten der sieben Leuchter einen gleich dem Sohn eines Menschen, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße waren gleich Golderz, als glühten sie im Ofen. und seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges, heftiges Schwert hervor. Und sein Gesicht war wie die Sonne, wenn sie scheint in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sagte zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich bin lebend in alle Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Todesbereiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem im Begriffe ist zu geschehen. Was das Geheimnis der 7 Sterne betrifft, derer, die du auf meiner Rechten sahst, und die 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Boten der 7 Gemeinden. Und die 7 Leuchter, die du sahst, sind 7 Gemeinden. Aber bis hierher. Das Buch der Offenbarung ist in mehrerlei Hinsicht ein besonderes Buch. Wir haben hier gelesen das erste Wort, Offenbarung. Das heißt auf Griechisch Apokalypsis. Apokalypse kommt davon. Das heißt also offenbaren oder enthüllen, den Schleier entfernen, etwas aufdecken. Und das heißt, hier wird etwas Verborgenes aufgedeckt. Ja, etwas, was enthüllt war, was verhüllt war, wird enthüllt. Gott möchte also nicht, dass dieses Buch geschlossen bleibt und ungelesen und unverstanden, sondern er will, dass dieses Buch gelesen wird. Er will, dass dieses Buch verstanden wird. Er will, dass sich das beherzigt, was in dem Buch geschrieben steht. Es ist kein Buch mit 7 Siegeln, die Offenbarung, sondern es sind hier, wir werden später dann lesen, wie immer wieder etwas geöffnet wird. Immer wieder wird etwas geöffnet. Das ist ein offenes Buch, kein verschlossenes Buch. Und der Herr Jesus hat den Schlüssel, der uns dieses Buch aufschließt. Also es handelt sich hier um die Offenbarung Jesu Christi. Hier wahrscheinlich ist gemeint, die von Jesus Christus kommt. Er ist der Urheber dieser Offenbarung, dieser Enthüllung, dieser Botschaft. Und das Buch ist dreierlei. Das Buch ist einmal eine Weissagung. Das lasen wir in Vers 3. Die Worte der Weissagung. Also man kann das auch übersetzen als Prophetie. Also das Buch, das wir hier jetzt lesen, ist Prophetie. Eine Weissagung. Das heißt etwas, was von Gott her gesprochen wurde. Durch Erleuchtung des Heiligen Geistes. Also der das geschrieben hat, der wurde vom Heiligen Geist geleitet, das aufzuschreiben. Also ein Buch der Weissagung, ein prophetisches Buch. Und es handelt sehr viel um die sogenannte Endzeit. Also mit einem Fremdwort, vielleicht haben Sie das schon gehört, mit einem Fremdwort sagt man Eschatologie. Kennt ihr das? Diesen Ausdruck? Nicht. Eschaton heißt das Ende. Und die Eschatologie ist die Lehre von dem Ende, von den letzten Dingen. Bitte? Ja, also das ist so ein Fremdwort, aber man hört es immer wieder. Eschatologie. Oder das Eschaton, das Letzte, das Ende. Ja. Und hier ist das also ein Buch, das über das Ende geht, also über die Lehre von den letzten Dingen. Das bedeutet einerseits Gericht und andererseits Heil, also Erlösung, Errettung. Aber immer in Bezug auf das Ende. Und eine Prophetie, das bedeutet auch, dass es in eine konkrete Situation hineingeschrieben wurde. Also der Prophet im Alten Testament spricht immer in eine konkrete Situation hinein. Ein prophetisches Wort ist ein Wort, das ein ganz spezifisches Wort ist an eine Gruppe von Menschen. Natürlich hat es auch mit der Zukunft zu tun, aber nicht nur mit der Zukunft. Es hat sehr viel auch mit der Gegenwart zu tun. Der Prophet, der ruft auch sehr viel auf, etwas zu tun. Also der ist auch gleichzeitig ein Mahner, ein Aufrufer. Also wir haben hier ein prophetisches Wort, das Auswirkungen hat auf die gegenwärtige Situation der Leute, an die das geschrieben ist. Und Gott zeigt in diesem prophetischen Wort, was er vorhat mit dieser Situation dieser Leute, an die das Buch geschrieben ist. Und was Gott auch in der Geschichte tun wird, um seine Absicht mit der Welt zu erreichen. Also wir haben hier eine Fortsetzung der alttestamentlichen Prophetie. Im Alten Testament gab es das auch, diese Prophetie. Auch viel ist über das Ende gesprochen worden im Alten Testament. Und so ist also dieses neue, dieses letzte Buch der Bibel ein ganz spezielles prophetisches Wort, das über die Lehre von den letzten Dingen uns etwas mitteilt. Auch ein Aufruf, ein prophetischer Aufruf. An mehreren Stellen in der Offenbarung lesen wir, dass die, an die das Buch geschrieben ist, dass die aufgerufen werden, etwas zu tun. Etwas haben wir gerade vorher gelesen, Vers 3. Ein Seliger ist der, der liest, und Selige sind die, die hören die Worte der Weissagung und bewahren. Bewahren heißt halten oder tun. Halten steht bei euch vielleicht. Ja, bewahren heißt tun. Ja. Die Gebote halten heißt die Gebote tun. Und das Wort der Weissagung halten heißt nicht nur, dass man es aufbewahrt irgendwo in im Bücherschrank, sondern dass man das tut, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe, sagt er. Also das ist eine aktuelle Botschaft. Oder in Kapitel 22, Vers 14, ganz am Ende des Buches, den könnt ihr aufschlagen, den Vers. Offenbarung 22, Vers 14. Da ist nochmal so ein Seligspruch, ja, eine Seligpreisung. 22, 14. Selige sind die,
die ihre Kleider waschen.
Die ihre Kleider waschen, heißt in manchen Übersetzungen, in anderen Übersetzungen heißt es, die seine Gebote tun. Da gibt es verschiedene Texte. Der eine griechische Text sagt so, der andere so. Und manche haben eine Fußnote stehen unten. Jedenfalls, selige sind die, die seine Gebote tun oder die ihre Kleider waschen, damit ihr Anrecht sein wird an dem Baum des Lebens. Also, die Leute, an die dieses Buch geschrieben ist, damals von Johannes, die werden aufgerufen, dass sie dazu schauen sollen, dass sie ein Anrecht haben an dem Baum des Lebens. Und dass sie eingehen durch die Toreingänge in die Stadt, heißt es hier auch in Vers 14. Also die Leute sind aufgerufen, die müssen was tun. Und wenn sie das tun, dann werden sie eingehen, dann werden sie vom Baum des Lebens essen und dann werden sie in die Stadt eingehen, in eine gewisse zukünftige Stadt, hier ist es das neue Jerusalem. Aber draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unsichtigen, die Mörder, die Götzendiener, jeder, der die Lüge lieb hat und übt. Also hier wird klar geschieden, ja. Solche und solche. Also hier ist ganz klar ein Aufruf. Oder auch in Vers 17, der Geist und die Braut sprechen, komm. Auch dort hinten, letztes Kapitel, Vers 17. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens kostenlos, umsonst. Also hier auch ein Aufruf an die Leser dieses Buches, an die das gerichtet war. Und auch weiterhin ist da noch so ein Wort, das man nicht hinzufügen darf und nichts wegnehmen soll von diesem Buch. Also man sieht hier, es ist sehr, sehr ernst. Oder auch in Kapitel 16, mittendrin in einer Weissagung über das Gericht, mittendrin kommt ein Aufruf an die Leser des Buches. Das gibt es so manchmal in den prophetischen Schriften, in den apokalyptischen Schriften, dass mittendrin kommt ein, das ist Offenbarung 16, Vers 15, wiederum eine Seligpreisung. Siehe, ich komme wie ein Dieb, ein Seliger ist der, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht als Entblößter umhergehe und man seine Scham sehe. Also auch hier sieht man, mittendrin ist eine Aufforderung an die Leser, an die das geschrieben war, im ersten Jahrhundert. Und auch zum Beispiel in Kapitel 18, Kapitel 4, Kapitel 18, Vers 4, auch da, ganz unvermittelt, mitten in einer Weissagung über Babylon, hört Johannes eine Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihre Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfanget. Das ist eine ganz klare Aufforderung von dem Engel an sein Volk, an das Volk Gottes. Sie sollen hinausgehen aus der Hure Babel. Geht aus ihr hinaus. Das heißt, wenn wir hier sehen, dass diese Leute angesprochen werden, an die dieser Brief geschrieben wurde, dieses Buch Offenbarung, dann muss es so sein, dass diese Leute, dass Gott angenommen hat, dass diese Leute verstehen, was er meint. Wenn hier so klare Anforderungen sind, dass man gehorchen soll, dann setzt es voraus, dass die Leser dieses Buches, die das gelesen haben damals, dass die sehr wohl das verstehen konnten, was hier geschrieben war. Also wir dürfen nicht erwarten, dass es allzu schwierig und zu kompliziert sein würde, dieses Buch zu lesen und zu verstehen. Das ist sehr trostreich, vor allem wenn man dann sieht, was da jetzt noch kommt. Also das Erste, was ich hier sagen will, ist, das Buch ist eine Weissagung. Gehen wir jetzt wieder zurück zum Kapitel 1. Das Buch der Offenbarung ist eine Weissagung, das heißt eine Prophetie. Das Zweite, was hier auch steht, das Zweite ist, das Buch ist eine Apokalypse. Das erste Wort sagt es. Apokalypse Jesu Christi. Offenbarung Jesu Christi. Apokalypse, was heißt das? Da muss man etwas wissen. Die Leser, die das Buch gelesen haben, für die war das keine Schwierigkeit zu wissen, was eine Apokalypse war. Denn in der damaligen Zeit gab es viele Apokalypsen. Das war was Alltägliches fast bei den im späteren Judentum. Also alltäglich ist meine, dass man solche Bücher von solchen Büchern hörte oder gelesen hat, vor allem in einer Zeit, wo es schwierig war, hat es immer wieder Apokalypsen gegeben. Was ist eine Apokalypse? Aber eine Apokalypse ist eine Literaturgattung in der damaligen Zeit. Eine Literaturgattung über ein literarisches Werk, das besteht zum Teil aus Visionen und zum Teil aus Erklärungen der Visionen oder Aufrufe. Also, wir haben im Alten Testament auch solche Apokalypsen, zum Beispiel das Buch Daniel. Das war auch eine Apokalypse. Da war ein Teil war Geschichte und ein Teil war Apokalypse. Das sind Visionen, die Daniel gehabt hat im Alten Testament. Oder das Buch Sacharja, auch im Alten Testament. Das vorletzte Buch im Alten Testament ist eine Apokalypse oder sehr viele Teile daraus sind apokalyptisch. Das sind Visionen, die der Prophet hat und er sieht Bilder. Er sieht irgendetwas bildhaft und das, was er besieht, beschreibt er und manchmal wird es erklärt, manchmal wird es nicht erklärt. Genauso ist es im Buch der Offenbarung hier auch. Übrigens auch das Buch Hesekiel. Das lange Buch Hesekiel im Alten Testament besteht zum Teil auch aus Visionen, also ist auch zum Teil apokalyptisch. Da gibt es Visionen, die werden dann auch erklärt. Gerade der Schluss vom Hesekiel, die letzten etwa zehn Kapitel von Hesekiel, sind auch apokalyptisch. Also Visionen, ein Visionenbuch, ein Bilderbuch, wo etwas in die Zukunft, etwas von der Zukunft gesehen wird. Entweder von der nahen Zukunft oder von der etwas ferneren Zukunft. Und so ist also, das ist nichts Unbekanntes gewesen. Bei den Juden gab es das Henoch-Buch und das der Hirt des Hermas im ersten Jahrhundert oder das Baruch-Buch oder der vierte Esdras. Das sind alles spätjüdische Bücher, die nicht zur Bibel gehören. Aber einige sind sogar in den Apokryphen dabei. Von Luther, Baruch ist glaube ich dabei und auch, nein, das ist der einzige, und Esdras vielleicht auch noch. Esdras, nein, Esdras nicht. Das also ist
zumindest in der Apokryphen.
Ja, Baruch ist aber dort dabei, in der Luther, in der alten Luther-Übersetzung. Da wurden ja die Apokryphen zum Teil noch dabei hinzugefügt. Luther hat ja die Apokryphen hinzugefügt in seiner Übersetzung.
Er hat sie ausgeschieden. Und dann
angehängt und hat geschrieben.
Nicht Gottes Wort, genau. Zu achten, aber trotzdem gut zu lesen.
Genau. Also die sind nicht inspiriert. Das heißt, das ist nicht Gottes Wort, das Buch Baruch oder solche ähnlichen apokalyptischen Bücher. und auch sonst auch die Makkabäerbücher, die sind nicht apokalyptisch, aber die sind auch, gehören zu den Apokryphen. Ja. Aber für uns ist wichtig, dass wir wissen, eine Apokalypse, das war für die damaligen Leser etwas Bekanntes, für uns ist es ziemlich unbekannt. Denn wir kennen in unserer Literatur, in der modernen Literatur, gibt es sowas eigentlich nicht. Apokalyptik. Der Untergang des Abendlandes. In dem Sinn, ja, vielleicht.
Aber es
sind keine Visionen dort, oder? Nein. In dem Sinn ist also nicht eine Apokalypse. Aber zum Beispiel lesen wir in Vers 10, wir haben es gelesen, da heißt es, da sagt Johannes, Kapitel 1, Vers 10, sagt er, an dem Tag, der dem Herrn gehört, an des Herrn Tage, wurde ich einer, der im Geist war. So wörtlich. Ich wurde einer, der im Geist war. Das heißt, er wurde versetzt in einen, wie entrückt, ja, aber nicht mit dem Körper, sondern mit dem Geist. Sein Geist wurde versetzt woanders hin. Das ist genau typisch für Apokalypsen. Der Seher, der Visionär, der wird versetzt irgendwo anders hin und sieht dann ein Bild oder mehrere Bilder. Das ist hier ganz typisch für die Apokalypse. Oder Kapitel 4, Vers 2 auch. Kapitel 4, Vers 2. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich zu mir reden gehört hatte, wie die einer Posaune, sagte, steig auf hierher und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Also auch hier sehen wir wieder eine Entrückung. Und er wird dann also wiederum versetzt in diesen Zustand. Vers 2, und sogleich wurde ich einer, der im Geist war, und siehe, ein Thron im Himmel aufgestellt. Und auf dem Thron ein Sitzender und so weiter. Und jetzt wird was beschrieben. Jetzt, also er wird dort versetzt, oder, im Geist. Und jetzt wird er, und dann wird dieser Thron beschrieben, den er dort sieht, und den Thronsaal. Wie eine andere Welt. Bitte.
Vers 7 ist mir noch nicht, da bin ich noch nicht im Schlag auf. Da steht, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen. Alle Augen und alle. Aber wenn wir schon gestorben sind, sehen wir den dann auch noch? Das würde mir auch interessieren.
Hier ist ein Vers über die Wiederkunft Jesu Christi. Das wird hier wie vorweggenommen in dieser Einleitung. Und er sagt, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, wird jedes Auge ihn sehen. Das heißt, auch die Toten, auch die alle, die werden auferstehen aus dem Tod in dem Fall. Jedes Auge wird ihn sehen. Jeder, der je gelebt hat, jeder Mensch, der ein Auge hat. Jeder hat ein Auge. Auch die blind geboren wurden, werden ihn auch sehen. Ja. Stell dir vor,
werden die Augen aufgetan.
Jedes Auge wird ihn sehen. Ja, aber jetzt zurück zu dieser Apokalypse. Also der Johannes sieht die Welt von der himmlischen Perspektive aus. Er wird praktisch versetzt in den Himmel und sieht dann von der himmlischen Perspektive, wie Gott die Welt sieht. Es ist ein Blick hinter die Kulissen. Was tatsächlich vor sich geht, hinter den eigentlichen Ereignissen, die wir sehen. Also er sieht die Gegenwart vom himmlischen Standpunkt aus und vom zukünftigen Standpunkt aus. Er hat eine doppelte Perspektive. Einerseits sieht er die Gegenwart von jenseits her und er sieht auch die Gegenwart vom Ende her. Wie wird alles dann am Ende sein? Also so weitet sich der Blick für die Leser, für die dieses Buch lesen, wird da eine Welt geöffnet, ein Blick geöffnet in das Jenseits und sie sind aufgerufen, die Welt vom Jenseits her zu betrachten, vom Himmel her, von Gott her zu betrachten. Also räumlich wird der Blick weit geöffnet und auch zeitlich. Es wird ihnen hier gezeigt, dass sie vom Ende her schauen sollen, vom Ziel her sollen sie die Gegenwart betrachten. Das ist ja auch für uns sehr wichtig. Wenn wir die Welt mit unserem irdischen menschlichen Standpunkt aus betrachten, dann haben wir eine falsche Sicht der Realität. Das ist ganz wichtig. Wir laufen dann Gefahr, dass wir das Ziel aus den Augen verlieren, das Gott hat. Und deshalb ist dieses Buch so von so riesengroßer Bedeutung, dass wir hier haben. Also was geht tatsächlich vor? Und jetzt versetzen wir uns ein bisschen in die Situation derer, an die dieser Brief geschrieben war, dieses Buch Offenbarung geschrieben war. Das war in der damaligen Zeit, herrschte das Römische Reich. Die römische Macht hat die Christen auch unter Druck gesetzt, zum Teil jedenfalls. Nicht immer und auch nicht jeder Herrscher, aber und nicht überall, aber an so manchen Stellen gab es großen Druck, und so wurde also dem Gottesvolk Grenzen gesetzt. Aber Johannes sieht die Welt offen, nicht mit Grenzen. Es sind keine Grenzen da. Und aus dieser Perspektive soll jetzt die Welt betrachtet werden. Und gerade diese Leser, dieses Buch geschrieben war, die sollten diese Perspektive bekommen. Also die Welt, die der Johannes hier sieht, das ist nicht eine andere Welt, sondern das ist unsere Welt. Und das ist die damalige Welt, aber gesehen von der anderen Perspektive her. Und wenn man, also das ist ganz wichtig, wenn man das Buch der Offenbarung liest, dass man immer wieder dran denkt. Hier wird die Welt, wie sie war, betrachtet, aber von der jenseitigen, vom jenseitigen Standpunkt aus. Und dann ist schon die größte Hürde überwunden, um dieses Buch zu verstehen. Dann wird nämlich einiges sehr einfach und sehr klar. Also, heute ist ja so, und damals war das auch so wie heute, die Gerechten haben oft leiden müssen. Die Gottlosen, denen ging es gut. Und die Bösen haben regiert und haben die Gesetze Gottes verändert und haben getan, was sie wollten. Und man hat sich dann die Frage gestellt, wo ist denn das Königreich Gottes? Wo ist denn der Thron Gottes? Und wann greift er denn ein? Und wie ist das? Wie lange wird es noch so weitergehen? Und wann wird er das Königreich aufrichten? Und wer ist eigentlich der Herr dieser Welt? Wem gebührt alle Macht und alle Herrlichkeit? Wir haben es hier gelesen, Vers 6. Vers 6 beginnt damit, indem man schon die Antwort gibt auf die Frage, die sich jedem Lesenden stellt. Wem gebührt eigentlich alle Herrlichkeit und alle Macht? Da heißt es in Vers 6, er machte uns zu Königen und zu Priestern für seinen Gott und Vater. Ihm gebühren die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Von Anfang an wird geklärt, wem die Herrlichkeit und die Macht gehören. Und was ist das für ein Trost gewesen? Gewaltiger Trost für die Leute, die dieses Buch gelesen haben in der damaligen Zeit, im ersten Jahrhundert. Also hier gibt Johannes Antwort auf diese wichtige Frage, wer ist eigentlich der Herr der Welt? Wer sitzt eigentlich auf dem Thron? Kapitel 4 werden wir sehen, da wird er in den Himmel genommen und Gott sitzt auf dem Thron. Dort sieht er Gott sitzen auf dem Thron und Gott hat alles in der Hand. Bald kommt die Zeit, dass er die bösen Mächte vernichten wird. Dann wird er sein ewiges Königreich aufrichten. Aber zur jetzigen Zeit gibt es Widerspruch, da ist das Römische Reich, da ist der Kaiser, der sagt von sich, der behauptet von sich, dass er Gott heißt oder Gott ist, gibt sich als Gott aus und tut, was er will. Wenn man so an den Kaiser Nero denkt, den haben die Leute eine Bestie genannt, ein Tier. Von dem Tier lesen wir offenbar auch noch einiges, von einem Tier, von einer Bestie. Also er spricht hier eine ganz konkrete Situation an, die Christen im ersten Jahrhundert. Man weiß nicht ganz genau, wann das Buch geschrieben wurde. Es gibt zwei Theorien. Die einen sagen, das Buch wurde etwa im Jahre 68 vor Christus geschrieben, nach Christus geschrieben, also das heißt knapp vor der Zerstörung der Jerusalems und des Tempels, zur Zeit, als Nero regierte, oder knapp nachdem Nero gestorben war. Und die anderen meinen, nein, das Buch wurde erst am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben, also erst 95 nach Christus etwa. Und die Argumente sind ausgewogen. Ich habe das mal sehr gründlich studiert, habe gemerkt, also das ist sehr schwierig, die einen, wer jetzt wirklich recht hat. Nun, wir müssen es offen lassen. Wir lassen es einfach mal offen. Ob es im Jahre 70 geschrieben wurde oder 68 geschrieben wurde oder 95, das muss uns jetzt im Moment nicht so viel beschäftigen. Also eine apokalyptische Literatur haben wir hier vor uns. Aber es gibt einige Dinge, die sind anders als die damaligen jüdischen Apokalypsen. Bei den jüdischen Apokalypsen, da wird nicht angegeben, da ist nicht klar, wer das Buch geschrieben hat. Da gibt es eine Apokalypse des der Hirt des Herrn, was zum Beispiel, ja. Und dann weiß man nicht, wer hat es eigentlich geschrieben. Oder es gibt sogar eine Apokalypse des Petrus. Aber die hat Petrus nicht geschrieben. Das hat irgendwer geschrieben, aber hat sich gedacht, damit die Leute mir zuhören, nenne ich mich einfach Petrus. Und dann verschaffe ich mir Gehör. Aber die Leute haben gewusst, damals hat Petrus schon lange nicht mehr gelebt, als die Apokalypse des Petrus geschrieben wurde. Ja. Also, aber was hier besonders ist, hier wird gesagt, wer es geschrieben hat, ganz klar Johannes. Und er braucht nicht mehr von sich zu sagen als Johannes. Warum braucht er nicht mehr sagen? Weil es nur einen gibt, der so bekannt war und so berühmt, dass er nichts mehr sagen braucht, als nur Johannes. Das war der Apostel. Und zwar der einzige von den Aposteln, der damals vielleicht noch gelebt hat. Wenn es am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde, dann war er der Letzte, der damals noch gelebt hat. Und wenn es im Jahr 68 geschrieben wurde, dann war er einer der Letzten. Denn da haben schon auch die anderen Apostel, die meisten Apostel waren, starben gegen 70 nach Christus. Aber das ist, also jedenfalls hier wird der Name des Verfassers ganz sicher angegeben und es wird gesagt, dass er vom Heiligen Geist geführt wurde, ein Prophet. Und er weiß, dass er ein Prophet ist. Er spricht auch in der Autorität von Jesus Christus, das ist ganz klar. Und was besonders ist auch an diesem Buch Offenbarung, es besteht fast nur aus Visionen. Fast nur Visionen. Das ist anders als die anderen Apokalypsen in der jüdischen Literatur, denn dort sind immer nur so eine Vision und dann kommt wieder was anderes, lange Zeit. Dann kommt wieder eine Vision und dann wird lange erklärt und so weiter und dann kommt wieder eine Vision. Aber hier im Buch der Offenbarung haben wir eigentlich eine riesengroße, lange Vision mit einem ganz, ganz wenigen Unterbrechungen. Also das Buch ist eine Weissagung. Das Buch ist eine Apokalypse. Und das Buch ist ein Brief. Ich habe bis jetzt immer Buch gesagt, aber eigentlich ist es gar kein Buch. Es ist ein Brief. Woran erkennt man, dass es ein Brief ist? Er beginnt mit, so wie man einen Brief beginnt. Vers 4 ist, so beginnt immer ein Brief. Der schreibt, oder der verfasst, der Verfasser nennt seinen Namen Johannes, und dann nennt er die Adresse an die 7 Gemeinden, die in Asien sind. Das ist ganz typisch für einen Brief. Und dann kommt ein Grußwort, ein Brief, Gnade sei euch zuteil und Friede. So beginnt Paulus auch seine Briefe, und Petrus. Und wie endet das Buch? Das endet wie ein Brief. Da, der letzte Vers. Bitte?
Die Gnade sei mit euch.
Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch allen. Oder? Das ganz zum Schluss. Die Gnade sei mit euch. Das ist genau wie ein Brief endet. Jeden Brief hat man so beendet, und von den Aposteln jedenfalls. Die Apostel haben jeden ihrer Briefe, oder fast jeden ihrer Briefe, so beendet. Und wir haben es hier also mit einem Brief zu tun, der ist gerichtet an 7 Gemeinden. 7 Gemeinden. Kapitel 1, Vers 11. Was du siehst, schreibe in ein Buch und verschicke es an die Gemeinden, die in Asien sind. Asien ist die heutige Türkei. Damals war das die Provinz Asia, die römische Provinz Asia. Und an welche Gemeinden geht der Brief? Nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamus, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia, nach Laodicea. Man kann das Griechisch oder Lateinisch aussprechen. Wenn man es Griechisch ausspricht, dann heißt es Laodicea. Wenn man es Lateinisch ausspricht, dann heißt es Laodicea. Oder Pergamus ist Lateinisch, Pergamos ist Griechisch. Sardes ist Griechisch, Sardes ist Lateinisch. Bei euch wird es wahrscheinlich Lateinisch übersetzt sein. Oder? Pergamon, ja. Pergamus ist Lateinisch, Pergamon ist dann eigentlich das verdeutschte Pergamus, ja. Also, ein Brief. Und er schreibt, Vers 9, ich Johannes, stelle sich nochmal vor, ich Johannes, der auch euer Bruder ist und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königreich Jesu Christi und an dem Ausharren. Also der hier schreibt, der steht in den gleichen, in denselben Leiden wie die Christen, an die er schreibt. Und der schreibt, steht in demselben Ausharren, das heißt, er ist aufgefordert auszuharren, wie die Christen auch aufgefordert sind auszuharren. Und er ist in demselben Königreich oder Königtum. Das heißt, er ist ein Teilhaber an dem Königreich Jesu Christi. Er schreibt also hier einen Brief an damalige Christen. Und das Besondere bei einem Brief ist, dass er eben ganz spezifische Empfänger hat und über ihre Situation schreibt. Und das wird, übrigens wurde das in der Auslegung der Offenbarung viel zu wenig beachtet. Ich hab sehr viele Bücher gelesen über Offenbarung, sehr, sehr viele Kommentare. Ich weiß nicht wie viele, ich habe es nicht gezählt, aber ich habe auch in meinem Computer, ich glaube, ich habe 50 Kommentare in meinem Computer über die Offenbarung geschrieben. Jedenfalls, was ich gemerkt habe in der Geschichte der Auslegung, wurde das zu wenig beachtet, dass die Adressaten, die Empfänger, wer sind die Leute, an die dieser Brief gerichtet ist? Aber das ist ein Schlüssel zum Verständnis des Buches. Ja. Von daher sollte man, sind wir eingesperrt worden? Mhm. von daher ist jetzt also für uns wichtig, wenn ein Brief jetzt an ganz spezielle Menschen geschrieben ist oder Gemeinden hier geschrieben ist, dann muss er auch als solche gelesen, das muss das beachtet werden, wenn man das liest. Ja? Natürlich können wir das auch immer davon was lernen. Keine Frage. Also das ist ja auch bei den anderen Briefen so. Wenn Paulus einen Brief an die Römer schreibt, oder? Dann ist das an die Römer gerichtet. Aber wir können sehr, sehr viel lernen von dem, was er an die Römer schreibt. Ja? Er schreibt nicht an die Christen im 20. Jahrhundert, er schreibt an die Römer im 1. Jahrhundert. Und der Korintherbrief, der richtet sich auch nicht an die Christen im 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert, sondern er richtet sich an die Korinther. Und das muss man beachten. Und dann lernt man sehr viel davon, wenn man das beachtet. Das müssen wir hier auch tun bei diesem Brief. Und er will ja auch, dass Briefe abgeschrieben werden. Paulus zum Beispiel sagte, sie sollen den Brief, den er nach Laodicea, der dort angekommen ist, sind, also den sollten die in Kolosse auch lesen. Ja. Also der will ja, dass den anderen Briefe, dass andere Gemeinden auch das lesen. Und das weiß auch Johannes. Ja. Aber es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, denn und zwar je spezifischer der Inhalt ist, desto wichtiger ist das. Ja. Also wenn irgendein Chef von einer Firma seinen Mitarbeiter einen Brief gibt und in dem Brief steht, bitte kommen Sie morgen zu mir ins Büro, wir sprechen über Ihre Beförderung, und er gibt den Brief dem Mitarbeiter und sagt, bitte geben Sie das dem Vorarbeiter dort drüben in der nächsten Halle, oder? Und der Mitarbeiter liest das, und wenn er das jetzt auf sich bezieht, dann ist das ein ziemlich folgenschwerer Irrtum, oder? Dann kommt am nächsten Tag der Falsche. Aber wenn er sagt, nein, das ist ja für diesen Mann gedacht, der Brief, ja, dann hat das schon eine andere Bedeutung, oder? Also für uns ist das auch wichtig, dass wir immer daran denken, an wen ist der Brief gerichtet. Und in welche Situation ist dieser geschrieben? Das gesamte Buch ist an 7 Gemeinden gerichtet, und es ist ihre Situation, auf welche sich dieses Buch bezieht. Und es ist ihm wichtig, dass diese 7 Gemeinden sich bewusst werden, wie sich das Ende der Geschichte unmittelbar auf sie auswirkt. Damals im 1. Jahrhundert leben Christen. Und Johannes schreibt ihnen einen Brief. Und wenn diese Christen diesen Brief lesen, dann wird das Auswirkungen haben auf ihr Leben, wenn sie sehen, was Gott mit der Geschichte vorhat. Und es betrifft sie unmittelbar. Und er sagt, gerade um das noch zu unterstreichen, sagt er in Vers 3, Selige sind die, ist der, der das, selig ist der, der das liest, der das vorliest, in der Gemeinde nämlich, oder? Und selige sind die, die das hören, die Worte der Prophetie hören und bewahren, was darin geschrieben ist. Und um das jetzt zu unterstreichen, dass es um sie geht, nicht um irgendwelche anderen Leute, ja, sagt er noch hinzu, denn die Zeit ist nahe. Also für die Christen ist es jetzt ganz klar, aha, er meint wirklich uns. Er meint nicht eine Generation, die erst in 2000 Jahren lebt. Und das wurde auch zu wenig in der Auslegung der Offenbarung, wurde zu wenig beachtet. Also die Zeit ist nahe. Das zeigt die Dringlichkeit der Botschaft in diesem Buch. Natürlich ist in vielerlei Hinsicht das Buch der Offenbarung für uns sehr wichtig, aber in erster Linie betrifft es ist das Ende, von dem hier die Rede ist, direkt auf die Situation der Christen damals anwendbar, sie haben etwas zu erwarten, was kommen wird, und es ist nahe, sagt er, und Er sagt, versiegle nicht die Worte der Weissagung, die geschrieben sind in diesem Buch. Kapitel 22, Vers 10. Ganz zum Schluss, Vers 10. Was steht da?
Dasselbe, die Zeit ist nahe.
Genau.
Ja.
Versiegle nicht die Worte der Weissagung, die Worte der Prophetie dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Und siehe, Vers 12, und siehe, ich komme bald. Und mein Lohn ist bei mir. Und er betont es noch einmal. Kapitel 22, Vers 20, ja, ich komme bald. Und Kapitel 22, Vers 7, siehe, ich komme bald. Dreimal in diesem letzten Kapitel sagt der Herr Jesus, ich komme bald, und einmal sagt er, die Zeit ist nahe. Und versiegle nicht die Worte der Weissagung, die geschrieben sind in diesem Buch. Wie war das bei Daniel? Im Buch Daniel heißt es, versiegle die Worte der Weissagung, denn die Zeit ist noch ferne. Die Zeit ist noch ferne. Was Daniel gesehen hat, das war noch weit in der Zukunft. Was Johannes gesehen hat, das war gar nicht weit in der Zukunft, das war sehr, sehr nahe. Und das ist sehr aktuell. Also, nur mal, das ist so viel jetzt, also es ist ein Rundbrief, es ist ein Brief an sieben Gemeinden, das heißt, dieser Brief wurde zuerst nach Ephesus gebracht, und dann zog der Briefträger weiter, ging nach Smyrna, das ist ein bisschen nördlich von Ephesus, und dann zog er weiter nach Norden, das ist nach Pergamus, dann ging er dorthin, und dann zog er weiter nach Thyatira, das ist wieder ein bisschen mehr östlich, und dann zog er weiter nach Sardes, noch weiter östlich, und dann zog er weiter nach Philadelphia, das ist wieder ein bisschen südlicher, und dann noch weiter nach Laodicea, noch südlicher. So hat er, also wie einen Bogen hat er gemacht. Man kann es auf der Landkarte, ich habe jetzt keine Landkarte da, aber man kann es auf der Landkarte sehen, das ist wie ein umgekehrtes U, hat der Briefträger gemacht, indem er diese Gemeinden dann besucht hat. Und überall haben sie natürlich das dann abgeschrieben, denn Kopiergerät gab es nicht, haben sie abgeschrieben, und er hat dann das Original weitergebracht, oder? Die Kopie hat er zurückgelassen. Wahrscheinlich, ja. Also, muss man annehmen. Jedenfalls, was wir hier haben, ist eine Kopie, also eine Übersetzung, gedruckte Übersetzung von einer Kopie von dem Brief. Der wurde natürlich wieder von einer Kopie, von der Kopie, von der Kopie oder so, ja. Aber jedenfalls, so hat Gott es dann gewollt, dass wir jetzt auch wir das hier lesen können. Was damals der Apostel Johannes gesehen hat, für diese sieben Gemeinden. Also jede und noch etwas ganz Wichtiges. Wenn das sieben Gemeinden sind, an die er schreibt, und wenn es ein Rundbrief ist, dürfen wir das nicht so verstehen, wie das in vielen Kommentaren zu lesen ist. Ja, die Kapitel 2 und 3, das sind die Sendschreiben, das ist für die sieben Gemeinden, und dann kommt was anderes. Nein. Erstens sind es keine Sendschreiben, sondern sind sieben Botschaften. Das sind nicht sieben Briefe. Es war nicht so, dass Johannes einen Brief an Ephesus diktiert wurde, ein Brief für Ephesus, und hat er eine Seite rausgerissen und hat es hingelegt, dann ein zweiter Brief an die Gemeinde von Smyrna, hat er wieder Seite ausgerissen und hingelegt, und der Briefträger hat sie dann verteilt. Nein, der gesamte Brief von Kapitel 1 bis Kapitel 22 war für jede Gemeinde, nämlich für die von Ephesus, für Smyrna, von Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Alle diese Gemeinden haben den Brief bekommen, und zwar den ganzen. Das heißt, jeder konnte auch lesen, was an die anderen gerichtet war, oder? Die von Smyrna konnten noch genauso lesen, was er denen von Ephesus gesagt hat. Aber das, was er an Ephesus gesagt hat, war kein eigener Brief, sondern das war eine Botschaft, eine eigene Botschaft. Ein kleiner Teil von dem Brief war an Ephesus gerichtet. Ein weiterer kleiner Teil von dem Brief war an Smyrna gerichtet. Ein weiterer Teil von dem Brief war an Thyatira gerichtet, Pergamon und so weiter. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einem Brief, mit sieben Botschaften. Aber nachher, nachdem diese sieben Botschaften fertig waren in Kapitel 3, dann war das nicht zu Ende mit dem Brief. Dann geht es erst los mit dem Brief. dann fängt er erst so richtig an. Und das wiederum zeigt uns etwas. Die von Ephesus lesen das, die lesen Kapitel 1, dann lesen sie Kapitel 2, da hat er was für uns. Oh, an uns schreibt er, was sagt er denn für uns? Und dann lesen sie die Verse, die da stehen, und dann lesen sie weiter und dann sehen sie, aber da kommt ja noch mehr und noch mehr und noch mehr. Für wen ist denn das? Ja, das ist für alle. Das heißt, was er in Kapitel 4 schreibt, ist auch für Ephesus. Und Kapitel 5, 6, 7, das ist auch für Ephesus. Und für uns Myrna, was er in Kapitel 4 bis 22 schreibt, ist auch für Smyrna. Und was er in Kapitel 4 bis 22 schreibt, ist auch für Laodicea. Es ist für alle diese Christen geschrieben. Was haben wir hier also? Wir haben hier eine Einleitung mit spezifischen Botschaften und einen Hauptteil. Für Ephesus gibt es eine Einleitung, eine eigene Einleitung. Und für Ephesus gibt es einen Hauptteil, Kapitel 4 bis 22. Für Smyrna gibt es eine Einleitung, Kapitel 2 dort, nach Ephesus, diese paar Verse. Und einen Hauptteil, Kapitel 4 bis 22. Das heißt, alles, was da geschrieben stand, ist auch an Ephesus und ist auch an Smyrna und ist auch an Pergamus und so weiter gerichtet. Dann ist es also, dann haben wir hier also einen Brief mit sieben verschiedenen Einleitungen. So einfach. Ein Brief mit sieben verschiedenen Einleitungen, wo auf ganz spezifische Gegebenheiten einer Gemeinde eingegangen wird. Und diese Gemeinden, da gab es damals, und es waren sieben Gemeinden. Jetzt könnte man sagen, aber wieso denn nur sieben? Weiß Johannes nicht, dass in Kolosse auch eine Gemeinde ist? Und das ist ganz in der Nähe von Laodikea. Und in Hierapolis gibt es auch eine Gemeinde. Und ganz neben Ephesus gibt es in Milet auch eine Gemeinde. Und in Troas gab es auch eine Gemeinde. Und es gab sonst noch viele Gemeinden damals. Wieso schreibt er denn nur an die sieben? Gute Frage. Wir wissen es nicht. Aber wir können uns gut vorstellen, dass die sieben nur beispielhaft sind für die anderen Gemeinden in Asien. Dass also der Johannes sehr wohl wusste, dass dieser Brief auch dann noch weiter kopiert werden soll und auch nach Milet, nach Troas und nach Kolosse und nach Hierapolis und andere Gemeinden abgeschrieben werden sollte. Getan haben sie es nämlich, sonst hätten wir das heute nicht da. Die haben es abgeschrieben, auch die von Kolosse. Das heißt, Johannes wusste, diese Botschaft ist einerseits spezifisch für sieben Gemeinden damals, aber andererseits ist sie gleichzeitig auch so gehalten, dass auch die anderen Gemeinden damals sehr, sehr, sehr viel lernen konnte davon. Ich habe mir hier notiert, die sieben Botschaften stehen nicht für sich, sie sind nicht getrennt von Kapitel 4 bis 22. Jede dieser Botschaften in Kapitel 2 und 3 ist als Einleitung zu verstehen zu den Kapiteln 4 bis 22. Jesus spricht individuell zu jeder Gemeinde, aber die Botschaften sind nicht unabhängig vom Rest des Buches. Das heißt, wenn wir jetzt was lesen in Kapitel 2, was er zu Ephesus sagt, dann müssen wir das immer im Licht von Kapitel 4 bis 22 auch lesen. Das heißt, was wir hier lesen, wenn er hier sagt in Ephesus, ich habe wieder dich, und du bist, ich habe das, was du gut machst, ich weiß deine Werke, das ist das und das und das, das machst du wunderbar, aber ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und dann sagt er in Kapitel 2, Vers 7, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also nicht nur Ephesus hat ein Ohr, auch andere haben ein Ohr. Die sollen auch hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und dem, der überwindet, ihm werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Und jetzt überlegen wir, Baum des Lebens? Gibt es irgendwo in Offenbarung noch etwas vom Baum des Lebens? Ja. Das Ziel, das Ziel der Gemeinde ist der Baum des Lebens. Aha. Er schreibt hier, der überwindet, der wird das Ziel erreichen. Und der wird dann auch dort vom Baum des Lebens essen. Und nicht nur die von Ephesus, sondern jeder, der ein Ohr hat, zu hören. Und dann geht's weiter. Kapitel 2, Vers 11. Das ist jetzt die nächste, oder? Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, wird keinesfalls von dem zweiten Tod Schaden zugefügt werden. zweiter Tod? Gibt es sowas in der Offenbarung? Kommt es auch irgendwo vor in Offenbarung?
Oh.
Ja, ja. In Kapitel 20 und in Kapitel 20 am Ende, genau. Das heißt, aha, die Christen von Smyrna, die müssen überwinden. Aber nicht nur die von Smyrna, jeder, der ein Ohr hat, soll überwinden. Und wenn er überwindet, dann kommt er nicht zum zweiten Tod. Aber wenn er nicht überwindet, dann kommt er in den zweiten Tod, das ist ja klar. Jeder ist aufgerufen zu überwinden. Und wenn er nicht überwindet, dann wird es sehr, sehr gefährlich. Nicht nur sehr gefährlich, es ist schon klar, wo er hinkommt. Dann trifft ihn genau das, dieses Schicksal, was die Welt trifft. Das heißt, wir haben also nicht nur ein Trostbuch vor uns, wir haben auch hier ein sehr, sehr strenges oder ernstliches, ernstzunehmendes Warnungsbuch vor uns, das aufruft, höchst konzentriert zu sein auf die Botschaft. Aber wie geht's weiter? Die nächste in Kapitel 2, Vers 17. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem verborgenen Manna. Und ich werde ihm einen kleinen weißen Stein geben. Und auf den kleinen Stein wird ein neuer Name geschrieben werden, den niemand kannte als, oder kennt, außer dem, der ihn empfängt. Hier ist die Rede von einem Namen, der geschrieben wird. Ein Name wird geschrieben und dann überlegt man, gibt es so etwas noch irgendwo im Buch der Offenbarung, dass ein Name geschrieben wird auf die Stirn von jemandem? Da denke ich mir sofort an das Mahlzeichen, aber es ist nicht nur das.
Nein, nee, das ist das Negative.
Das ist das Negative, es gibt auch was Positives. Und zwar genau der nächste Vers, in Kapitel 14, Vers 1, nachdem von dem einen Mahlzeichen die Rede ist, es gibt noch ein anderes Mahlzeichen. Das sind nämlich versiegelte Leute und die haben den Namen des Vaters an ihren Stirn geschrieben. Und der Name kommt auch nochmal vor später. Aber ich will dir zeigen, oder Kapitel 2, Vers 26. Dem, der überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, werde ich Vollmacht geben über die Völker. Und er wird Hirte über sie sein mit eisernem Zepter, wie Töpfergefäße zerbrochen werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Da ist die Rede von einem, dass man Hirte sein wird oder weiden wird und mit eisernem Zepter wie Töpfergefäße zerbrochen werden. Damit gibt es noch einmal in Offenbarung?
Sicher.
Bitte?
Das gibt es schon.
Ein Kapitel? Kapitel 19. Dort, wo der Herr Jesus wiederkommt, heißt, er wird wiederkommen und er wird Hirte sein über sie und wird mit eisernem Zepter und wird sie zerschmeißen wie Töpfergeschirr. Genau dieser Vers kommt nochmal vor in Kapitel 19, Vers 15. Und das heißt, wer überwindet, der wird mit Jesus sein. Dort heißt es ja an der Stelle heißt es, Jesus kommt, oder? Und die Seinen, die Heere mit ihm. Genau diese Verheißung wird denen hier in Thyatira gegeben. Wer überwindet, der wird mit Jesus Hirte sein und der wird auch mit eisernem Zepter, wie mit Jesus, der wird auf der Seite von Jesus stehen, wenn der Herr Jesus als Richter kommt, um diese Völker zu zerschmeißen. Da wird auf der Seite Jesus stehen. Im Heer des Königs und Heeresführer wird er eingereiht werden. Und dieses Heer, von dem ist die Rede dann in Kapitel 19. Wer überwindet, wird dort dabei sein. Und wehe dem, der nicht überwindet.
Das werden viele sein, nicht?
Ja, das ja, werden viele sein.
Die überwinden ist ja dann auch, wenn man so sieht, in der Welt gehen wirklich verloren, weil sie Jesus ablehnen, nicht?
Ja.
Große
Schar. Das wird die größere Schar normalerweise.
Ja. Und die besondere Botschaft dieses Buches, dieses Briefes hier, das ist ja für die Gemeinde geschrieben. Manche meinen, die Offenbarung ist für die Welt geschrieben. Nein, die ist für die Gemeinde geschrieben. Die ist für die Christen geschrieben, die Offenbarung. Das Besondere dieses Buches ist, dass er hier die Christen einerseits tröstet, aber nicht nur tröstet, er ruft sie auch auf und sagt, Leute, die Sache ist sehr, sehr ernst. Auf welcher Seite werdet ihr kämpfen? Wer überwindet, der wird das alles erben. Kapitel 3, Vers 5. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern umkleidet werden und ich werde seinen Namen nicht löschen aus dem Buch des Lebens. Sondern werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen himmlischen Boten. weiße Kleider. Haben wir das noch irgendwo in der Offenbarung? Dass jemand mit weißen Kleidern bekleidet wird? In Kapitel 19, die mit ihm kommen, die sind mit weißen Kleidern bekleidet. Ja. Oder in Kapitel 6 auch, die Überwinder, die werden dann mit weißen Kleidern bekleidet. Ja. An mehreren Stellen lesen wir von den weißen Kleidern. Oder in Kapitel 3, Vers 12, wer überwindet, den werde ich zu einem Pfeiler im Tempelheiligtum meines Gottes machen und er wird nicht mehr daraus hinausgehen und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, die aus des neuen Jerusalems, die aus dem Himmel von meinem Gott niederfährt und meinen neuen Namen. Ein Name der Stadt ist geschrieben auf diesen Leuten. Und diese Stadt ist das neue Jerusalem, das aus dem Himmel kommt. Das erinnert uns sofort an Kapitel 21, oder? Dort, wo das neue Jerusalem herabkommt, das ist das Ziel der Geschichte. Und er sagt, der Name ist drauf, das heißt, die sind Bürger dieser Stadt. Oder die sind angeschrieben, die Bürger dieser Stadt. Und der Name dieser Stadt kommt auf die Stirn dieser Leute. Wenn sie überwinden. Und wenn sie nicht überwinden, dann kommen sie nicht dorthin. Hier sehen wir die Brisanz dieses Buches. Und es ist nicht geschrieben, bitte, das Buch ist nicht geschrieben an irgendwelche Christen, die irgendwann in ferner Zukunft leben. Nein, das Buch ist geschrieben an die Christen damals und diese Christen, die das damals gelesen haben, die wussten, was sie zu tun haben. Die wussten, dass sie in einen Kampf gestellt sind und dass es darauf ankommt, dass sie überwinden. Und dann wird das Buch der Offenbarung höchst aktuell und höchst wichtig für jeden Christen. Das Buch, das heute kaum Christen lesen, weil sie sagen, verstehe ich nicht. Letzte Vers, letzte noch, Kapitel 3, Vers 21. Der überwindet, ihm werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwand und mich zu meinem Vater auf seinen Thron setzte. Auf dem Thron sitzen. Haben wir das irgendwo? Lesen wir das sonst noch irgendwo in der Offenbarung? Dass die Gläubigen mit Jesus am Thron sitzen? Kommt das noch irgendwo vor? In Kapitel 20 und in Kapitel 22, gleich zweimal kommt es noch vor. Da sieht er ein Bild, und da sitzen die Gläubigen am Thron. Mit dem Herrn Jesus, der auf dem Thron sitzt, und die Gläubigen sitzen mit ihm. Kapitel 20 am Anfang und Kapitel 22, etwa Vers 3 und 4. Sie werden regieren oder regieren in alle Ewigkeit mit Christus und mit dem Lamm, mit Gott und dem Lamm. Das heißt, diese ganzen Weissagungen, Verheißungen, beziehen sich alle auf das Ziel. Und es geht darum, dass dieses Ziel erreicht wird. Und wie schrecklich wäre es, würden sie das Ziel nicht erreichen. Ja, was müssen wir also tun? Er sagt, siebenmal sagt er, was man tun muss. Was muss man tun? Überwinden. Die nächste Frage ist was? Was ist die nächste Frage, die wir uns stellen? Gut, ich muss überwinden. Ja, und jetzt? Was muss ich überwinden, oder? Wenn ich einen Läufer habe hier, der steht da bei einer Olympischen Spiele, ja, und hat einige Hindernisse vor sich und ich sage ihm, du musst überwinden, dann weiß er was. Die Hürden, die da stehen, die muss er nämlich überwinden und zwar möglichst schnell. Ja. Und jetzt ein Christ, der liest das und siebenmal sagt er überwinden und er fragt sich, ja was denn bitte? Was muss ich denn überwinden? Ja, es steht jetzt nicht so direkt da. Aber er sagt, Kapitel 3 ist ja noch nicht das Ende von der Offenbarung. Ich habe noch so und so viele Kapitel, noch fast 20 Kapitel für euch bereit. Und da steht ihr, da werdet ihr lesen, was ihr überwinden sollt. Und zum Schluss sagt er noch einmal, Kapitel 21, Vers 7, mit dem könnten wir jetzt noch schließen. Kapitel 21, Vers 7, sagt er noch einmal.
Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein.
Jetzt haben wir es. Jetzt zum Schluss kommt noch einmal die Zusammenfassung. Wenn in Kapitel 2 und 3 hat er angefangen. Das war die Einleitung. Kapitel 4 bis 22 ist der Hauptteil für jeden Christen. Und Kapitel 21, Vers 7 sagt er dann, wer überwindet, wird das alles erben. Und wer dann gelesen hat bis Kapitel 21, der weiß, was er überwinden muss. Der weiß es. In Kapitel 3 weiß er es noch nicht. Da sagt er einfach, er muss überwinden. Aber in Kapitel 21 weiß er, was er überwinden muss. Und die, die nicht überwinden, Vers 8, würdest du noch lesen? Vers 8, was ist mit denen, die nicht überwinden?
Der Feigen Verleugner aber und Ungläubigen und Frevler und Totschläger und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und aller Lügner, deren Teil wird sein in den Pool, der mit Feuer und Schwefel brennt. Denn das ist der zweite Tod. Ja. Das verstehe ich ja auch schon nicht. Ne? Das ist schon sein. Einer sagt, das ist die Gottesferne.
Das ist die Gottesferne.
Die Gottesferne. Das habe ich mir ein bisschen eingeprägt, weil die Hölle, ja, man sagt die Hölle.
Ja, das Bild vom Feuer, vom feurigen Pfuhl und vom zweiten Tod, das sind alles Bilder, die zeigen, das Schlimmste, was man sich ausmalen kann. Das Schlimmste. Feuer ist, für einen Menschen ist Feuer, wenn man die Hand ins Feuer hält, das ist der schlimmste Schmerz.
Ja.
Und hier haben wir ein furchtbares Bild vor Augen, was den trifft, der nicht überwindet. Und die Welt sowieso. Aber es sind auch Gläubige da, die könnten so werden wie die Welt, wenn sie nicht überwinden, dann sind sie nämlich nicht mehr Christen. Und dann landen sie genau dort, wo die Nichtchristen auch landen. Deshalb ist das Buch von so großer Wichtigkeit. Und ich verstehe nicht, warum Leute über dieses Buch hinweggehen und sagen, die einen sagen, es betrifft uns alle nicht. Und die anderen sagen, verstehe ich alles nicht. Und dann lesen sie dieses so wichtige Buch nicht. Das ist wie ein krönender Abschluss des Neuen Testaments und des Alten Testaments. Und es ist wie eine achtfache Unterstreichung, dass es darauf ankommt, zu überwinden. Achtmal. Wer überwindet? Wer überwindet? Wer überwindet? Das war die Einleitung zu dem Buch. Dann wollen wir hier. Wir könnten ja noch eine Gebetsgemeinschaft haben.